Wir befinden uns in der Predigtreihe Jesus-Begegnungen und ich möchte am Anfang die Bibelstelle vorlesen. Ich habe die euch mitgebracht, die ist nicht ganz kurz. Von daher, ihr dürft gerne mitlesen, wenn ihr möchtet. Steht in Lukas 7, 36 bis 50. Jesus ging in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum Essen eingeladen hatte, und legte sich zu Tisch. Als nun eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers bei Tisch war, kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete seine Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit Öl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich berühren lässt. Er wüsste, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich möchte dir etwas sagen. Er erwiderte, sprich, Meister. Jesus sagte, ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, erließ er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er mehr erlassen hat. Jesus sagte zu ihm, du hast recht. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser zum Waschen für die Füße gegeben. Sie aber hat ihre Tränen über meinen Füßen vergossen und sie mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir zur Begrüßung keinen Kuss gegeben. Sie aber hat mir, seit ich hier bin, unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt. Sie aber hat mir mit ihrem wohlriechenden Öl die Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte er zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten die anderen Gäste, wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Ja, Gott, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Jesus, ich danke dir, dass du Menschen begegnet bist. Und ich danke dir, dass du heute Menschen begegnest. Jesus, und wir sind heute Morgen da, weil wir dir begegnen wollen. Ich möchte dir heute Morgen, ich habe mir die Stelle angeschaut, mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Ich glaube, man könnte mehrere Wochen über diese Bibelstelle predigen. Und ich habe, wie das so sein muss, mir drei Punkte rausgezogen, die mir wichtig geworden sind, als ich diese Stelle gelesen habe und die ich dir heute Morgen zusprechen möchte. Das ist einmal, Jesus weiß, wie es in dir aussieht. Jesus schreckt vor deiner Sünde nicht zurück. Und Jesus kann mehr, als du dir vorstellen kannst. Das sind die drei Dinge, die ich dir heute Morgen zusprechen möchte. Vielen Dank, Ina. Und die ich mir wünsche, dass du sie heute Morgen mitnimmst. Jesus weiß, wie es in dir aussieht. Also was passiert da? In dieser Stelle haben wir unterschiedliche Personen. Wir haben Simon, den Pharisäer, der lädt Leute in sein Haus ein. Wahrscheinlich bekannte Persönlichkeiten. Jesus ist ein bekannter Prediger, der umherzieht. Leute sind fasziniert von ihm, die kommen in Scharen. Und Simon entscheidet sich, ich gebe ein Essen und da lade ich jetzt einfach mal Leute ein, die interessant sind. Die sollen zu mir kommen und er deckt den Tisch reich. Es gibt eine große Festtafel. Es ist eine große Runde, wo die Leute zusammenkommen. Die liegen alle auf ihren Divanen oder Divans, wie auch immer die Mehrzahl von Divan ist, zu Tisch, so auf der Seite liegend und können die Trauben essen, wie man das aus diesen alten Römerfilmen vielleicht kennt. Und alle kommen zusammen, es wird gesprochen, es wird sich ausgetauscht und plötzlich geht aber durch diese lockere, vielleicht lustige Stimmung so ein Raunen und so ein Tuscheln durch die Reihen. Hast du es gesehen, was da gerade passiert ist? Da hinten, guck mal, und jetzt. Uns kam plötzlich eine Frau rein und plötzlich war die Stimmung geschwankt. Es ist was passiert. Da kam eine Frau rein und da hat niemand mit gerechnet. Und die Leute sind entrüstet. Vielleicht als kleinen Exkurs, wem das vielleicht so wie mir auch ein bisschen komisch vorkommt, dass ich weiß nicht, wie oft das bei euch passiert, dass ihr zusammen am Mittagstisch sitzt mit ein paar Gästen, die ihr eingeladen habt, und plötzlich kommt da irgendjemand Fremdes, den ihr überhaupt gar nicht eingeladen habt, in euer Esszimmer und tut irgendwas Komisches. Passiert mir in der Regel nicht. Das war wohl nicht unüblich, dass Leute ein Essen für bekannte Persönlichkeiten gegeben haben und die Tür war quasi offen. Leute konnten dazukommen in das Haus. Es war dann meistens im Vorhof, konnten zu den Säulen kommen. Und dann war das ganz interessant, diese bekannten Persönlichkeiten so ein bisschen denen zuzuhören, über was die sich so austauschen und so, ja, was von der High Society mitzubekommen. Vielleicht ähnlich wie das perfekte Promi-Dinner, wo man einfach mal bei den Z-Klasse-Promis in die Wohnzimmer reinschauen kann, was mitkriegt. Natürlich war das Promi-Dinner Deluxe. Das heißt, war nicht unüblich, was da passiert ist, dass da einfach mal jemand reingekommen ist. Aber hier war es so, dass da eine Person reingekommen ist, mit der niemand gerechnet hatte. Und Simon, der Gastgeber, der macht sich auch so seine Gedanken. Und er äußert es gar nicht, aber er denkt sich so, wenn der, also dieser Heilige, der irgendwie von dem alle denken, der ist richtig close mit Gott, wenn der sich von der berühren lässt und einfach seine Füße anfassen lässt und die sich nahen lässt, er kann einfach nicht der sein, für den er sich ausgibt. Das kann nicht dieser Prophet sein, für den ihn die Leute halten, weil der wüsste, was das für eine Frau ist, und wenn man es weiß, was das für eine Frau ist, dann lässt man die auf keinen Fall so nah an sich ran. Die Frau hat offensichtlich einen sehr zweifelhaften Ruf in der Gegend. Und was Simon sagt oder beziehungsweise was er sich denkt in dem Fall ist, dieser Typ, dieser Prophet, wenn er wirklich was drauf hat, dann kennt er die Leute, mit denen er umgeht. Und die Sache ist die, er hat sogar recht mit dem, was er denkt. Sein Gedanke ist, wenn das ein Prophet wäre, dann wüsste er, wer da gerade bei ihm ist. Und tatsächlich weiß er tatsächlich, wer da gerade auf ihn zukommt. Und er weiß, was in der Frau vor sich geht, was sie getan hat in letzter Zeit. Er weiß aber auch, was gerade jetzt in Simon vor sich geht. Weil Jesus kann Gedanken lesen. Jesus kann Gedanken lesen. Klingt erstmal schräg und komisch, aber tatsächlich, er kann es. Für mich ist es ein bisschen unangenehm. Ich weiß nicht, wenn du einen Sitznachbar hast, schau dich jetzt mal bitte einmal nach links, einmal nach rechts um, guckt euch die Personen an, die so um euch rum sitzen. Und jetzt stell dir vor, diese Personen, die du dir gerade angeschaut hast, die wissen ins Detail jeden einzelnen Gedanken, den du in den letzten 24 Stunden gedacht hast. Tanja, wie fühlt sich das so an, wenn Johannes all deine Gedanken der letzten 24 Stunden kennen würde? Eher unangenehm. Also mir ist es eher unangenehm. Am liebsten weiß überhaupt gar niemand meine Gedanken. Ich teile die jemandem mit, wenn ich da besonders großes Interesse dran habe, jemandem teilhaben zu lassen an meinen Gedanken. Aber das muss nicht unbedingt sein, dass jemand jeden einzelnen Gedanken kennt. Manchmal will ich meine Gedanken selbst nicht kennen und dränge sie schnell wieder weg. Nee, habe ich nie gedacht. Das war nicht von mir. Aber Jesus kann Gedanken lesen. Und das erste Gefühl, was ich damit habe, ist, dass irgendwie ein bisschen, jemand weiß alles, was ich denke, kennt all meine Motive, unangenehm. Das nächste, was ich mir gedacht habe, ist was anderes. Dass Jesus meine Gedanken kennt, jeden einzelnen, ist für mich was unglaublich Beruhigendes. Ich kann es vielleicht ja mit einem Erlebnis oder mit einer Erfahrung, die ich im letzten Jahr so über das ganze Jahr gemacht habe, ein bisschen erklären. Ich habe 15 Jahre lang mit demselben Arbeitgeber zusammengearbeitet, in relativ dem gleichen Team, und wir haben super zusammengepasst, wir haben uns gut verstanden, wir waren befreundet, wir haben uns gegenseitig wertgeschätzt in dem, was wir tun. Ich war anerkannt bei meinen Kolleginnen, die wussten, sie können sich auf mich verlassen und mochten mich. Und letztes Jahr kam es dann so, dass ich die Arbeitsstelle gewechselt habe und ich kam in ein neues Team und ich ging da quasi hin als weißes Blatt, unbeschriebenes Blatt, kommt eine neue Person, könnte alles sein. Und genauso kam ich an diesen Ort. Und mit der Zeit fing es an, dass dieses Blatt, das ich dann nun mal war, dieses Weiße, sich mit Farben und Formen gefüllt hat. Und je mehr sich das gefüllt hat, desto mehr habe ich gemerkt, das gefällt mir nicht, womit dieses Blatt beschrieben wird, womit dieses Blatt gerade bemalt wird, was für eine Optik das bekommt, was für ein Aussehen das bekommt. Ich gefall mir nicht, so wie die mich wahrnehmen. Das möchte ich nicht sein und das bin ich doch auch nicht, oder? Und es hat angefangen, dass ich selbst angefangen habe, mich zu hinterfragen. Wie Leute mich wahrgenommen haben und für die Personen, die sie mich gehalten haben, die wollte ich nicht sein. Und irgendwann habe ich angefangen, aber wer bin ich denn? Hier bin ich in der Gemeinde, ich habe eine Leitungsfunktion. Ich bin geschätzt. Dort auf der Arbeit, wo ich lange Jahre war, war ich geschätzt. Mein Wort hat was gegolten. Und jetzt komme ich hier unter Menschen, die mich nicht mehr schätzen, die auf meine Meinung nichts geben, die mich für sonst, was weiß ich, wen halten. Und ich habe so gemerkt, wer stimmt denn jetzt? Also welche Person bin ich denn tatsächlich? Das hat mich extrem verunsichert. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich gedacht, Minderwertigkeit hatte ich vielleicht so als Kind und Teenager meine Probleme, aber dank Gott bin ich geheilt und eine selbstbewusste Frau und das ist Schnee von gestern. Und es hat genau so lange funktioniert, bis irgendjemand mich in Frage gestellt hat. Und das letzte Jahr war extremst ein Prüfstein für mich, meine Persönlichkeit wieder mich selbst neu kennenzulernen, beziehungsweise zu fragen, wie sieht Gott mich denn? Und das war letztlich auch der Knackpunkt. Für mich ist es unglaublich beruhigend und gut zu wissen, dass es da jemanden, nämlich Gott selbst gibt, dem ich vertrauen kann, der es gut mit mir meint, der mich wirklich kennt. Selbst wenn ich nicht mehr weiß, welche Silke bin ich denn jetzt? Die gut ankommt oder die überhaupt nicht gut ankommt? Die was voll drauf hat oder die nicht weiß, wie sie den nächsten Schritt machen soll? In dem Moment, wo ich selbst nicht mehr weiß, wer ich bin, weiß er ganz genau, wer ich bin. In dem Moment, wo ich mir unsicher war, war er sich ganz sicher, wer ich bin und was er in mich hineingelegt hat. Und ich glaube, das ist auch das, was wir an einer sehr guten Freundschaft und an einer Beziehung oder Ehe schätzen, dass wir lernen, wenn wir dieses enge Vertrauen haben, wirklich wir selbst zu sein, offen zu sein, ehrlich zu sein. Ich habe im letzten Jahr gemerkt, wie schaffe ich es, dass die mich annehmen? Wie kriege ich es hin, die Rolle so zu spielen, dass sie mich akzeptieren und dass sie das Bild, das weiße Blatt nochmal mit neuen Farben füllen? Und zwar so, dass sie mir gefallen. Und ich habe mir überlegt, wie muss ich mich verhalten, damit diese Reaktion kommt? Und wie genial ist es, wenn du eine Person in deinem Leben hast, bei der du dich nicht irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise verhalten musst, damit sie eine gewisse Reaktion auf dich hat, die du dir wünschst, sondern wenn du einfach sein kannst, wie du bist und genau so angenommen bist, wie du bist. Und genau das ist es, was mir so gut tut, dass Jesus Gedanken lesen kann, dass Jesus in mein Herz reinschauen kann, dass Jesus wirklich weiß, welche Person ich bin, weil ich muss vor ihm nicht so tun, als ob ich besonders heilig wäre. Ich muss vor ihm nicht so tun, als ob mir meine Gebetszeit mit ihm total was bringt und irgendwie in Jubel ausbrechen, wenn es gar nicht so ist, weil er weiß, was hinten dran ist. Er weiß, was hinten dran ist. Und wir hatten letzte Woche schon dieses eine Lied zitiert. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und ich finde das so genial. Gott kennt mich. Gott kennt dich. Er weiß ganz genau, was in dir vorgeht. Er kennt deine dunkelsten Gedanken, die, für die du dich selbst vor dir schämst. Er kennt dich und er liebt dich trotzdem. Und das ist so genial. Er liebt dich nicht, weil er weiß, wie toll du bist, sondern er kennt dich und er liebt dich. Jesu Liebe für dich ist nicht abhängig von der Rolle, die du spielst, von der Art, wie du performst, wie gut du dein christliches Leben darstellst, wie gut du ihm zeigst, dass Bibellesen toll ist und Gebet toll ist und Hausgruppe toll ist. Er liebt dich. Punkt. Ganz egal, was du tust und lässt. Einfach so. Jesus liebt dich. Also die Frau betritt den Raum. Es geht ein Raunen durch die Menge. Sie nähert sich Jesus und dem Divan und sie fängt an zu weinen. Und Simon hat sie als Sünderin bezeichnet. Das heißt, es war eine Frau mit schlechtem Ruf und anständige Menschen haben keinen Umgang mit so einer Frau. In Israel war es damals so, dass du mit einer Prostituierten warst, steht später in der Stelle, dass du mit solchen Personen, denen nahst du dich nicht. Und als gerechter und gottesfürchtiger Mensch hast du mit solchen Menschen keinen Umgang. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an eure Schulzeit erinnern könnt. Wer ist mit dem Schulbus zur Schule gefahren morgens oder Straßenbahn? Ja, schon so die meisten. Ich meine, wie soll man auch hinkommen, wenn man nicht direkt nebendran wohnt? Ich bin auch mit dem Schulbus zur Schule gefahren. Und ich habe da sehr lebhafte Erinnerungen dran. Das war bei uns tatsächlich ein Schulbus, das heißt kein öffentlicher, wo auch normale Menschen mitfahren, sondern tatsächlich ein Bus voller Schüler in unterschiedlichen Altersgruppen. Das heißt, der fuhr morgens seine Runde. Ich habe 3 Ortschaften oder so von der Schule entfernt gewohnt. Der hat bei uns angefangen. Das Beste war oder das Eindrücklichste war mittags. Schule aus, alle um 1 Schule aus. Alle rennen zur Bushaltestelle, warten auf den Bus. Bus kommt hinten um die Ecke, dann geht's schon los. Alle Schüler gehen näher so an diesen Rand und fangen an, sich zu drängen und zu schubsen und zu schieben. Und der Bus kommt näher und man fängt so an abzuschätzen, wo wird er wohl anhalten? Meistens hier, geh weg, zur Seite. Und alle drängen sich, also es sind ungefähr 80 Schüler, die alle zuerst vor dieser geöffneten dann endlich Bustür sein wollen. Die Hinteren fangen schon an, die Kleinen an ihren Rucksäcken zurückzureißen, um selbst nach vorne zu kommen. Der Bus kommt zum Stehen, die Tür öffnet sich und 80 Schüler drücken sich gleichzeitig durch diese Bustür hinein in diesen Bus, um einen von 50 Plätzen zu ergattern. Und die überlebenden ersten 50 haben es geschafft und sind glücklich. Und dann gibt es aber noch 30 andere, die sich mit ihren Rucksäcken hinten drauf in den Gang quetschen und schieben, um dann eigentlich schlimmer wie bei so einem Viehtransport von A nach B gebracht zu werden. Es darf nicht gebremst werden, weil das wäre unglaublich gefährlich und ich möchte niemals im Leben der Busfahrer sein. Also das weiß ich sicher, wer Schulbus gefahren ist, will nicht Busfahrer werden. Das heißt, wer hat gelitten in der ganzen Sache? Meistens waren das die Fünftklässler, die hatten keine Chance, die waren noch viel zu schüchtern, sich überhaupt da in die Nähe zu stellen. Wenn sie es doch gemacht haben, dann waren sie derjenige, der am Rucksack zurückgerissen wird. Und kleine Leute hatten es auch eher schlecht, nicht nur, weil unten die Luft viel schlechter ist, sondern weil sie sich auch viel weniger durchsetzen konnten. Und wer aber noch ganz übel gelitten hat unter dieser Situation, war, an den erinnere ich mich noch sehr gut, ein Junge. Dieser Junge hatte eine geistige Behinderung. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Timo. Timo hatte eine geistige Behinderung und hat einfach nicht der Norm entsprochen. Seine Haut war recht schlecht, er hatte Pickel, er hatte sehr trockene Haut, überall an den Händen, auch im Gesicht und überall hat es sich geschuppt, auch auf dem Kopf. Also es war einfach so, seine seine Zähne waren irgendwie ja, mehr Hasenzähne oder, also es war einfach ein besonderes Aussehen. Ihr könnt euch vorstellen, wie das in so einem Schulbus ist. Ich weiß nicht, wie ihr als Kinder wart. Das sind einige Gedanken, die ich lieber nicht mehr denken möchte, wenn ich mich so zurückerinnere, wie ich als Kind war. Man kann schon recht gemein sein, gerade zu Leuten, die eben nicht der Norm entsprechen oder nicht dem, ja, wie man das so gerne als Norm hätte. Und ja, dieser Junge hat auf jeden Fall in dieser Busfahrt am meisten gelitten, noch vor den Fünftklässlern, noch vor den Kleinen. Sein Name wurde als Schimpfwort benutzt. Wenn irgendjemand sich blöd angestellt hat, dann hieß, oh, du Timo. Das heißt, man hat nicht irgendwie, du Vollidiot gesagt, sondern man hat seinen Namen benutzt. Manche ältere Schüler, wenn sie die Kleinen ärgern wollten, und meinten, sie wären besonders gemein, haben sie gezwungen, dass sie sich neben ihnen im Bus setzen. Und es kam sogar vor, dass die Kinder angefangen haben zu weinen. Also Timo hatte echt kein leichtes Schulbusleben. Er war wirklich so derjenige, mit dem niemand, aber auch wirklich niemand was zu tun haben wollte. Neben ihm war der Platz immer frei. Es sei denn, es wurde jemand gezwungen, sich neben ihn zu setzen. Und ich glaube, dass dieser Frau, die da dazugekommen ist, zu diesem Promi-Dinner an diesem Tag, dass sie ähnliche Dinge erlebt hat in ihrem Leben. Sie war diejenige, mit der niemand was zu tun haben wollte. Diejenige, mit der man sich nicht gleichzeitig im selben Raum aufhalten wollte. Und diejenige, von der man ganz bestimmt nicht wollte, dass sie einen in irgendeiner Form zu nahe kommt. Und mit so einer Person hatte man nichts zu tun. Nicht, wenn du was auf dich hältst. Nicht, wenn du ein gottesfürchtiger Mensch bist. Und Jesus hat aber einen Unterschied gemacht in der Situation. Jesus hat sich nicht an diese religiöse Regel gehalten. Jesus hat sich nicht an die Etikette gehalten. Er lässt zu, dass sie ihm nahe kommt, diese Frau, mit der niemand was zu tun haben möchte. Und er lässt sie kommen und klagt sie nicht an. Und er kannte diese Frau. Jesus kann Gedanken lesen. Er wusste genau, was sie getan hat. Und er wusste genau, was in ihren Gedanken vorgeht. Er hat sie bedingungslos angenommen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum diese Frau, als sie Jesus begegnet ist, warum sie so überwältigt war. Sie hat was erlebt, was sie sonst nie erlebt. Sie ist jemandem begegnet, der auch noch besonders heilig sein soll, ein Prophet. Niemals hätte sie damit gerechnet, dass er was mit ihr zu tun haben möchte. Aber ausgerechnet er ist ihr ganz nah gekommen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum diese Frau sich zu den Füßen Jesu niederkniet und warum sie weint. Ich glaube nicht, dass es ihr Plan war, ich beweine seine Füße. Ich glaube, dass sie wollte ihm Ehre erweisen. Eine Fußwaschung war eigentlich das, was der niedrigste Diener des Hauses den Gästen getan hat, damit sie ja ohne den Staub, den sie an den Füßen hatten, sauber am Tisch sitzen können. Und ich glaube, sie wollte sich vor ihm demütigen, weil sie so dankbar war, weil sie so voll von dieser Annahme war und wollte ihm die Füße waschen. Und es brach aus ihr raus, einfach weil sie nicht mehr anders konnte. Und die Tränen fingen an zu laufen über seine Füße. Und sie wusste einfach nicht mehr, wie sie das zurückhalten soll, einfach weil sie überwältigt war. Und ich glaube, dass Timo genauso eine Begegnung gebraucht hat. Ich glaube, dass Timo genau diese Begegnung sogar bekommen hat. Jahre später habe ich ihn dann sogar mal gesehen in einem Jugendgottesdienst, wo er mit uns gemeinsam Lobpreislieder singend stand. Und er hat es nie erlebt, dass jemand ihm nahe gekommen ist, dass jemand sich so für ihn interessiert hat. Und Jesus ist genau so, wie er dieser Frau begegnet ist, auch ihm begegnet. Und ich weiß nicht, ja, wo du dich heute Morgen fühlst, wie jemand, der unwürdig ist, wie jemand, dem man sich nicht nahen kann. Vielleicht leidest du unter Ablehnung, so wie das dieser Junge im Schulbus getan hat, dass Leute einfach nichts mit dir zu tun haben wollten, dass du dich ausgegrenzt fühlst. Vielleicht leidest du da aber auch unter deiner eigenen Sünde, dass du das Gefühl hast, ich bin so beladen. Wie soll Gott mich denn annehmen? Wie soll ich mich denn ihm nahen? Ich bin so unwürdig. Vielleicht ist es was ganz Allumfassendes, womit du heute Morgen ringst, wo du sagst, dass die Ablehnung ist so stark oder dieses Unwürdigfühlen ist so stark. Vielleicht ist es aber auch was, wo du einfach punktuell immer wieder in einem Bereich deines Lebens an den Punkt kommst, dass du merkst, ich fühle mich so wertlos. Oder hier falle ich immer wieder in die gleiche Falle und ich fühle mich so unwürdig, damit noch vor Gott zu kommen, weil ich tue es immer wieder und jedes Mal fühle ich mich schmutzig. Kann er das überhaupt noch vergeben? Oder immer wieder in bestimmten Situationen fühlst du dich abgelehnt? Dann will ich dir heute Morgen was zusprechen. Gott schreckt vor deiner Sünde nicht zurück in deinem Leben. Genauso wenig, wie er vor der Sünderin zurückgeschreckt ist, es wäre eigentlich anständig gewesen, nach der damaligen Sitte überhaupt nichts mit ihr zu tun zu haben, nicht mit ihr zu reden. Genauso wenig, wie ihn das interessiert hat, interessiert ihn heute, dass du sündigst, dass du beladen kommst, in dem Sinne, dass er nichts mit dir zu tun haben wollte, sondern er schreckt vor deiner Sünde nicht zurück. Du darfst zu ihm kommen, ganz egal, was du getan hast. Und er wird dich annehmen, er wird dich einladen, er lässt dich bei sich sein. Egal, ob dein Leben nach Muster verlaufen ist oder ob dein Leben für andere nach außen hin eine Katastrophe darstellt. Einfach weil alles schiefgegangen ist. Ob du geschieden bist, ob du verheiratet bist, ob du, ja, setz es ein, was deine Sache ist. Jesus lässt dich ganz nah zu sich kommen. Und Jesus nimmt dich genauso an, wie du jetzt gerade in diesem Moment bist. Nicht so, wie du sein sollst, sondern so, wie du jetzt bist, nimmt er dich an. Er gibt dir nicht erst eine To-Do-Liste. Schön, dass du gekommen bist. Hier hast du deinen Zettel. Machst einfach einen Haken dran, wenn du es geschafft hast. Und wenn dann alle Häkchen dran sind, kommst du wieder und dann können wir eine gute Zeit haben. Nein, so wie du jetzt gerade bist, heute. Wie du heute Morgen aufgestanden bist, mit all den Gedanken, die du hattest, mit all den Sorgen, die du hattest, mit all den Ängsten, die du hattest. Du darfst Jesus ganz nah sein, jetzt und heute. Aber wie geht's weiter? Es ist noch nicht zu Ende. Also das ist schon krass, was hier bis hierhin passiert ist. Da kommt eine Frau, dass sie überhaupt den Mut hatte, sich in diese Gesellschaft zu begeben, ist extremst bemerkenswert. Und ich glaube, es liegt an der Persönlichkeit von Jesus und an der Liebe, die er ihr entgegengebracht hat, dass sie sich überhaupt getraut hat, in diese Gesellschaft reinzukommen. Aber wie geht's weiter? Als nächstes setzt Jesus quasi nochmal einen drauf. Er hat sich verhalten, wie man sich nicht verhält, auf gar keinen Fall, schon gar nicht als Prophet. Und jetzt setzt er noch einen drauf. Er macht ein absolutes No-Go. Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, zu der Sünderin. Das Problem war jetzt, also ich glaube, die hatten mehrere Probleme damit. Das erste war, die Sünderin einfach Sünden vergeben? Hallo, das ist eine Prostituierte? Hast du dir schon mal, du kannst Gedanken lesen, du weißt, was die tut, du weißt, was die denkt. Niemals. Kann man nicht einfach so vergeben. Und das aber noch viel größere Problem in der Sache war, glaube ich, Sünden vergeben? Du? Also, wer bist du? Also, welcher Prophet kann denn Sünden vergeben? Und naja, dass du keiner bist, das, der Aussage sind wir jetzt schon viel näher gekommen. Aber wer glaubst du eigentlich, dass du bist, wenn du sagst, ich vergebe dir die Sünden? Für Israeliten war es ganz klar, dass Gott derjenige ist, der Sünden vergibt. Und es war auch ganz klar, dass eine Sünde, das lag eben daran, dass eine Sünde etwas ist, das nicht nur zwischen dir und deinem Nächsten ist. Also wenn ich Anderle ans Knie trete, dann versündige ich mich in gewisser Weise an ihm, definitiv. Aber gleichzeitig, wenn ich das tue, versündige ich mich an Gott mit meiner Sünde. Es ist nicht nur einfach eine Sache zwischen Anderle und mir, die wir austragen und dann ist es vielleicht wieder in Ordnung. Sondern wenn ich gegen Anderle sündige, wenn ich gegen dich sündige, dann habe ich gegen Gott gesündigt. Das war auch David ganz bewusst, als er damals unschönerweise Uriah hat in den Krieg geschickt, damit dieser umkommt, damit er seine Frau dann, also dessen Frau dann haben kann. Da sagt David auch, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Das heißt, für die Israeliten war es klar, diese Frau, dass die sündigt, ist ja ganz nett von ihm, wenn er ihr das nicht irgendwie nachtragen will und nett zu ihr sein will, aber dass er ihr das vergibt, das geht ja wohl zu weit. Gott muss ihr Sünden vergeben. Und natürlich können wir jemandem Sünden vergeben in dem Sinne, dass ich sage, oder dass Anderle dann in diesem Fall sagt, Silke war blöd, aber schwamm drüber. Ich verurteile dich nicht dafür, dass du mir ans Schienbein getreten hast. Ich lasse diese Sünde los. Ich rechne sie dir nicht mehr an. Aber eine andere Sache ist es zwischen Gott und mir. Gott muss mir auch vergeben. Es reicht nicht, dass Anderle sagt, schwamm drüber. Ich und du, wir stehen alle irgendwann vor Gott. Und da kommt es drauf an, was er sagt. Da kommt es auf seine Vergebung an. Also, was machen wir mit dieser Aussage? Die Pharisäer und die Gäste, die da waren, waren sehr schockiert von dem, was Jesus getan hat. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das? Und ich kam so auf zwei Schlussfolgerungen, wie man jetzt diese Aussage von Jesus deuten könnte. Die erste, und ich glaube, so ging es vielen Gästen dort vor Ort, war, dass du sagst, naja, Jesus ist, das irgendwie bisher war es ein cooler Typ und der tut große Dinge, das ist richtig krass, der scheint im Auftrag Gottes zu handeln, aber jetzt geht er einen Schritt zu weit. Ich glaube, der hat einen Gottkomplex. Der denkt nämlich, er selbst wäre Gott. Der maßt sich Dinge an, die Gott allein nur tun kann und bis jetzt dachten wir könnten ihm vertrauen und nachgehen, aber wer von sich sowas hält, also es ist ja total durch, nicht mehr wirklich so richtig vertrauenswürdig. Das wäre vielleicht ungefähr so, wie wenn ich euch heute Morgen erzähle, die letzten 20 Jahre, ich habe schon mit 13 angefangen, habe ich geforscht und studiert, mich der Physik hingegeben, verschrieben und die ganze Zeit damit verbracht in meinen Studien und jetzt habe ich's. Ich habe es rausgekriegt. E ist gleich M mal C im Quadrat. Ich hab's! Ich hab die Formel geknackt, ist alles relativ. Leute, versteht ihr das? Ungefähr so hat sich Jesus verhalten. Er hat was getan, wovon klar war, Gott allein kann das nur tun. Nur Gott allein. Und er kommt, ich tu's. Und Einstein hat diese Formel entdeckt, erforscht, wie auch immer man das nennen möchte. Wenn ich komme und sage, das war ich, das tue ich, das ist absoluter Nonsens. Ich kann mir einen falschen Bart ankleben und ihr werdet mir nicht glauben, dass ich das war. Das macht einfach keinen Sinn. Es ist verrückt, wenn Jesus nicht Gott ist, dass er Sünden vergeben kann. Es ist absoluter Quatsch. Und deshalb ist meine zweite Möglichkeit, die ich sehe, wie man darauf reagieren kann, auf diese Haltung von Jesus, dass man einfach anerkennen muss, der ist nicht durchgedreht, der hat keinen Gottkomplex, der ist nicht eine schlechte Kopie vom Original, so wie ich das bei Einstein bin, sondern er ist wirklich Gott, der Sohn, der Sünden vergeben kann. Und das persönlich glaube ich. Und deshalb sag ich dir heute Morgen, Jesus kann unglaublich viel mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Die Pharisäer, die Gäste in dem Haus, waren geflasht von dem, was er gesagt hat. Warum? Es war zu groß. Ein Mensch kann das nicht tun. Das funktioniert nicht. Sie hatten ein zu kleines Bild von Jesus. Sie hatten eine zu kleine Vorstellung von ihm. Sie dachten, das ist ein Prophet, der jetzt nochmal was Beeindruckendes tut. Aber sie haben zu klein gedacht. Jesus ist größer. Und Jesus ist größer, als du es dir vorstellen kannst. Und da möchte ich dich heute Morgen fragen, wo stehst du? Wer denkst du, dass Jesus ist? Welches Bild hast du von ihm? Denkst du, er ist ein großer Mann, der kam, um Vorbild zu sein, der kam, um ein gutes Leben vorzuleben, damit du es ihm gut nachleben kannst? Denkst du dadurch, dass du dir Jesus, den Typ, der so viel Gutes getan hat, der zu so Randgruppen so großzügig war, dass du, wenn du ihn als dein Vorbild nimmst und ihn nachahmst, vielleicht dem Himmel ein Stück näher kommst und durch ein gutes Verhalten da einfach nochmal punkten kannst? Glaubst du, das ist der Grund, warum er auf diese Welt gekommen ist, um ja ein gutes Beispiel zu geben? Oder denkst du größer von ihm? Glaubst du, dass er nicht nur dein Vorbild ist, sondern dass er das gerechte Leben gelebt hat, das du nicht schaffst zu leben? Glaubst du, dass er die Schuld getragen hat, die du eigentlich hättest tragen müssen? Glaubst du, dass er größer ist, dass er deine Traurigkeit in Freude verwandeln kann, dort, wo du zu knabbern hast, dass er dort unendliche Hoffnung schenken kann? Jesus ist größer, als du es dir vorstellen kannst. Und er kann unglaublich viel mehr in deinem Leben und in deiner Situation, so wie sie heute ist, tun, als du dir wünschen kannst. Die Sünderin hätte niemals damit gerechnet, dass sie ihre Sündenlast los wird. Ich glaube, die hat sich wahrscheinlich gedacht, mein Sündenkonto ist so voll, das kann ich nie wieder abbezahlen. Und Jesus kam und hat ihr diese Schuld erlassen, wie er es in diesem Gleichnis, in diesem Beispiel an Simon auch sagt. Sie konnte die Schuld nicht bezahlen, die sie ihm schuldig war. Und er kam und hat ihr die ganze Schuld erlassen. Und deshalb ist sie so voller Liebe und Dankbarkeit für ihn. Jesus war die Antwort auf ihre Ängste, auf ihre Sorgen und auf ihre Probleme. Und deshalb möchte ich dich heute Morgen auffordern, denk größer von Jesus und lass ihn die Antwort auf deine Ängste, die du vielleicht gerade hast, auf deine Probleme, die heute Morgen an die Tür geklopft haben, und auf deine Sorgen sein. Und lass dich von seiner Fähigkeit überraschen. Vielleicht gibt es einen Bereich in deinem Leben, den du versuchst, vor Gott zu verstecken, wo dir noch nicht so richtig bewusst ist, dass Jesus Gedanken lesen kann, dass er ja schon alles kennt. Und du hast so einen Bereich, den du immer schön zur Seite packst. Gebet, Moment, muss mich vorbereiten, Päckchen zur Seite stellen, zu Gott kommen. Oh Gott, du bist so gut. Päckchen steht da hinten, kann nichts passieren. Und dir ist gar nicht bewusst, dass Jesus schon lange weiß, was in deinem Päckchen da drin ist. Vielleicht ist es eine Angst, die immer wieder hochkommt, die du dich aber selbst gar nicht traust anzuschauen, mit der du selbst am Ringen bist. Und es ist nicht Zeit, sie wegzupacken und beiseite zu legen, zu denken, naja, vor Gott hat ja Angst keinen Raum, er treibt ja alle Angst aus und packst sie zur Seite, solange wie du dich mit ihm triffst und holst sie dir später wieder. Vielleicht ist es heute dran, dass du deine Angst vor Jesus bringst, dass du sie ganz offen legst. Er sieht sie schon und sie mit ihm besprichst, dass du ihn dran lässt an diese Gedanken, an diese Sorgen. Oder vielleicht ist das, was du vor ihm versuchst zu verstecken, eine Sünde, eine Sache, wo du weißt, irgendwie, das tue ich, aber ich bin mir nicht so sicher, ob es ihm wirklich gefällt. Und immer, wenn du vor Gott kommst, schiebst du es so hinter dich und denkst, darüber reden wir jetzt einfach nicht. Ich kann ja mit Gott über ganz viele Dinge reden. Und du merkst aber die ganze Zeit, wenn du das tust oder wenn dich so und so verhältst, was auch immer es ist, irgendwie ist es nicht ganz in Ordnung. Ich fordere dich heute Morgen auf, mach dir bewusst, Jesus ist derjenige, der Gedanken lesen kann. Jesus ist derjenige, der alles kennt und weiß, der in dein Innerstes blickt. Tu nicht so, als könnt das nicht sehen, sondern nimm die Gelegenheit und ergreif sie und sei ehrlich vor ihm, weil er schreckt vor deiner Sünde nicht zurück. Er lässt dich kommen mit deiner Sünde und lass ihn die Lösung dafür sein. Das Lobpreisteam kann schon mal hoch auf die Bühne kommen. In welchen Bereichen deines Lebens denkst du noch zu klein von ihm? Und wo musst du dein Bild erweitern lassen von ihm? Wo muss er größer werden? Und ich lade euch ein, jetzt in dieser Lobpreiszeit, die wir jetzt noch haben, wir werden instrumental am Anfang haben, dann noch ein Lied gemeinsam singen. Nimm dir einen Moment und frag Gott, Gott, wo versuche ich Dinge vor dir zu verstecken? Und dann bring sie vor ihn, weil er kennt sie eh. Tücher decken nichts ab. Es gibt nichts, was er nicht sehen könnte. Und nimm dir diese Zeit, die Dinge wirklich mit ihm zu besprechen. Und lass dein Bild von ihm erweitern. Ja, denk größer von ihm, denn er ist größer, als wir es uns vorstellen können.